Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk. Ich habe heute den wunderbaren Elad Ben Am bei mir und wir sprechen über, wie ich finde, extrem spannendes und wahnsinnig wichtiges Thema, nämlich Food Revolution, Umdenken im Essen und Technologie. Herzlich willkommen, Elad.
Hallo, Stella, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben in unserem Vorgespräch, sind wir eigentlich schon direkt eingestiegen ins Thema und ich habe gesagt, du, ich bremse dich, ich will Aufnahme drücken. Aber bevor wir ins Thema steigen, würdest du dich einfach unseren ZuhörerInnen noch mal ganz kurz vorstellen?
Ja, klar. Also mein Name ist Elad Benam. Ich bin 43 Jahre alt. Ich investiere zusammen mit meinem Team. Wir sind ein Team von fünf Leuten mittlerweile. Investieren wir seit über 6 Jahren schon in den strukturellen Wandel der Nahrungsmittelindustrie, wie wir das nennen. Das heißt, wir versuchen wirklich diese Industrie, die sich aktuell neu erfindet und neu erfinden muss, das eigentlich in diese Themen zu investieren. Ich habe vorher bei einer Bank das Asset Management geleitet. Da haben wir auch dieses Thema ich damals lanciert. Und zuvor durfte ich schon mal einen Asset Manager mitgründen. Das heißt, investieren ist etwas, das ich schon sehr lange mache und sehr gerne mache.
Macht auch Spaß.
Macht da Spaß und für mich ist gerade auch das Thema Food ein Thema, das in mir ein bisschen auch alte Erinnerungen weckt. Ich war nämlich fast 8 Jahre bei der Bellevue-Gruppe, Bank am Bellevue. Die Bellevue-Gruppe ist vor allem im Bereich Healthcare, Biotech sehr, sehr, sehr stark und die gleichen Diskussionen, die wir vor 15 Jahren im Biotech-Bereich geführt haben, das sind die exakt gleichen Diskussionen in abgeänderter Form, die wir heute im Food-Bereich führen. Und
Wahnsinn.
das war für uns auch damals wirklich eine große Motivation, wirklich dieses Thema zu entwickeln und die verschiedenen Facetten auch rund um diese Food Revolution auch für Investoren zugänglich zu machen.
Ja. Du arbeitest heute bei PK Angst und leitest einen Fonds, Food Revolution Fund. Du hast vorher erzählt, Thema Essen, du hast, ich gebe mal kurz Stichwörter, ja, also alternative Proteine, Wasser ist gefallen, nachhaltige Verpackungslösung, Gentechnik, ja, also Gen-Editing, da hast du auch gesagt, da muss man klar unterscheiden, die negative Behaftung und so weiter und so fort. Lass uns doch mal gleich reinstarten mit der größten Herausforderung, die du tatsächlich siehst im ganzen Bereich Ernährung.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute, sehr wichtige Frage und die steht eigentlich auch ganz am Anfang eigentlich auch überhaupt. Wenn wir uns unser Nahrungsmittelsystem anschauen, dann ist das so ziemlich eins der ineffizientesten Systeme überhaupt. Ich meine, es generiert weltweit etwa 10% des Bruttosozialproduktes, produziert aber fast ein Drittel der globalen Emissionen, besetzt die Hälfte des bewohnbaren Landes, konsumiert 70% des verfügbaren Frischwassers, 30% der globalen Energie. Also das ist ein System, das wirklich enorm viele Ressourcen für sich beansprucht. Das ist natürlich ein historisch gewachsenes System, welches auch am Anfang dieses enormen Bevölkerungswachstums, das wir in den letzten Jahrhunderten hatten, steht. Und aktuell stehen wir natürlich vor einer sehr, sehr großen Herausforderung, dass wir in den nächsten 25 Jahren gemäß Schätzungen der UNO etwa 50 bis 60% mehr Kalorien produzieren müssen. Und diese 50, 60% mehr Kalorien müssen wir produzieren mit Ressourcen, die, wie ich eingangs erwähnt hatte, schon massiv überbeansprucht werden. Das heißt, schlussendlich eine der größten Herausforderungen ist, dass wir müssen das Ganze, dieses ineffiziente System effizienter machen, nachhaltiger machen, weil das eine reine, das muss man ganz, kann man ganz nüchtern anschauen, das ist eine rein mathematische Frage. Wir werden diesen Food Gap, der sich öffnet, nur schließen können, wenn wir mit den vorhandenen Ressourcen deutlich effizienter umgehen. Und das ist so die Basis überhaupt von dieser Food-Revolution. Also es geht wirklich darum, wie können wir über Technologien, über Konsumänderungen, über verschiedene Entwicklungen neuer Produkte, wie können wir mit den vorhandenen Ressourcen effizient umgehen und diesen Food Gap schlussendlich in den nächsten Jahren schließen.
Ja.
Das steht am Anfang eigentlich dieser Food Revolution. Das ist auch schlussendlich die größte Herausforderung.
Ja, also ich glaube, auch eine große Herausforderung ist, das ist, glaube ich, im Food- und Beverage-Bereich, anders als in anderen Sektoren, dass auch die größten Lebensmittelhersteller nur weltweit einen recht geringen Marktanteil haben. Das heißt, dass im Essensbereich ja unglaublich viel Diversifikation ist. Ja, also wir haben kleine lokale Hersteller. Natürlich wird auch immer wieder gekauft und es wächst und so weiter. Aber wir haben jetzt zum Beispiel nicht ein Zulieferer der Lebensmittelindustrie, Aromen zum Beispiel. Ja, da haben wir ein Unternehmen. Schweizer Unternehmen, das hat, glaube ich, einen Marktanteil von 30 oder 35% Weltmarktanteil. Sowas sehen wir in der Foodindustrie nicht. Das heißt, da ist die nationale Interessenslage immer noch sehr, sehr stark getrieben mit nationalen Produkten, mit nationalen Ernährungsweisen und so weiter und so fort. Was können wir machen, damit wir mehr oder weniger alle an Bord bekommen? Ja, weil ich glaube, gerade bei der Ernährung ist es so, dass wenn ich hungere und zusehen muss, wo ich morgen was zu essen herbekomme, bin ich einfach nicht in der Lage, geistreich, nachhaltig, vorausschauend zu denken. Das heißt, wir in den wohlhabenden Ländern haben das Privileg, damit zu starten, mit dem Denken und dem Wandel und dem Agieren. Was meinst du dazu?
Ja, du hast ganz viele ganz wichtige Aspekte jetzt angesprochen, dann jetzt in deiner Einleitung. Ich glaube, grundsätzlich Essen ist was Lokales. Essen ist was sehr stark kulturell Getriebenes. Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist das eine, jemanden davon sachlich zu überzeugen, dass er vielleicht nicht jeden Tag fünfmal Fleisch essen sollte, weil das aus Umweltsicht kein Sinn macht. Das andere ist aber, wie sind wir kulturell aufgewachsen, wie sind wir geprägt. Das ist mal ein Aspekt. Das zweite ist, wir haben natürlich, wenn wir die gesamte Welt anschauen, ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Wir haben Länder, jetzt gerade Europa, ist zum Beispiel eine Region, die bezüglich Ernährungssicherheit sich relativ gut selber versorgen kann. Ganz anders übrigens als im Energiebereich. Im Energiebereich ist Europa total abhängig, sehen wir jetzt gerade in der ganzen Entwicklung der letzten zwei, drei Jahren. Da ist eine enorme Abhängigkeit, was die Energiesicherheit angeht, und deshalb hat auch dieses Thema in den letzten Jahren seit Ausbruch des Krieges eine richtige Panik ausgelöst, und man rennt umher, spricht dann plötzlich davon, wo können wir jetzt Ersatz für russisches Gas herkriegen, müssen wir wieder Atomenergie, und. Das ist eine total aufgeheizte Diskussion. Wenn es um Ernährungssicherheit geht, gibt es eben Regionen, welche eine ähnliche Ausgangslage haben, nämlich diese hohe Abhängigkeit. Also ich denke da zum Beispiel gerade an Regionen in Nordafrika, in Westasien etc., die schon allein aufgrund ihrer geografischen Lage, ihrer klimatischen Voraussetzungen teilweise 90%, 95% und mehr ihres Essens importieren müssen. Und die haben die genau gleichen Fragen wie wir jetzt in Europa auf der Energieseite, haben die natürlich in Sachen Ernährungssicherheit. Deshalb ist auch dieses Thema gerade in diesen Ländern, in diesen Regionen oftmals ganz anders gelagert wie in Europa. In Europa ist es sehr stark getrieben durch den Konsumenten, sehr stark getrieben durch die ESG-Entwicklung, durch den Regulator etc. Man ist sich bewusst, dass man einen enormen CO2-Fußabdruck hat, den man verkleinern muss. Man ist sich bewusst, dass der Konsument gewisse Anforderungen an die Foodindustrie hat. Das ist sehr, sehr stark getrieben durch den Konsumenten, durch Regularien etc. In vielen anderen Ländern ist es so, das geht wirklich um das Thema Ernährungssicherheit im engeren Sinn. Also dass zum Beispiel Länder wie UAE, wie Saudi-Arabien, aber auch Länder wie Israel, die teilweise eben über 90% ihres Essens importieren, die müssen Wege finden, eben diese Unsicherheit, die natürlich da ist, wenn man solche Abhängigkeit hat, die, dem entgegenzutreten, indem man eben regionalere Food-Systeme, lokale Food-Systeme kreiert, indem man eben in Technologie investiert, welche es auch erlaubt, im urbanen Bereich zum Beispiel Essen zu produzieren und nicht diese ganz großen Lieferwege zu haben. Also, eine sehr, sehr lange Antwort auf deine Antwort, aber ich glaube, das ist genau die große Herausforderung. Wir haben nicht nur Zielkonflikte innerhalb dieses Systems, weil wir ganz unterschiedliche Sachen erreichen möchten. Wir haben gleichzeitig auch ganz große Unterschiede regional. Und das Ganze unter einen Hut zu bringen, ist eine extrem schwierige Aufgabe. Ich glaube, das geht am Schluss nur über Zusammenarbeit. Und das ist gerade in der jetzigen geopolitischen Lage nicht ganz einfach. Aber ich glaube, vieles wie es leider oftmals ist, bei Menschen erst in Bewegung kommen. Und das sehen wir auch jetzt, wenn der Druck so groß ist, dass etwas getan werden muss. Und ich glaube, gerade die letzten 2, 3 Jahre mit der enorm zunehmenden Food-Inflation, das ist eine Riesentriebfeder für viele Entwicklungen, die wir brauchen. Und wenn man zum Beispiel sich anschaut, dass wir im Westen irgendwo 8 bis 10% unseres verfügbaren Einkommens für Essen ausgeben. In gewissen Entwicklungsländern ist diese Zahl irgendwo bei 30 bis 40%.
Ja.
Da zeigt es auch die ganz unterschiedliche, diese Urgency ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man
Ja,
hingeht.
ja. Ja. Ja, und es ist ja auch eigentlich eine Perversion, wenn wir halt mal weltweit betrachten, dass wir auf der einen Seite Hungernde haben und in westlichen Ländern sind die Frauenzeitschriften voll mit Diätplänen, ja. Und man versucht, seine Funde zu verlieren. Du hast, finde ich, was sehr Wichtiges angesprochen, das fehlende Autarksein in der Erwirtschaftung von dem Essen. Kannst du dazu auch was sagen, was sich in den letzten 30 Jahren verändert hat? Also ob das aktuelle Global Warming, was ja immer präsenter wird in unseren Köpfen und in der Realität, was das für einen Einfluss genommen hat, gerade in Regionen in Afrika und in Südostasien und Asien und auch in trockenen Gebieten, wie die Lebensmittelbeschaffung oder der Anteil der Lebensmittelbeschaffung sich verändert hat?
Ja, ich glaube, du hast natürlich vor allem zwei Hauptentwicklungen in diesem Bereich. Zum einen natürlich eben die Klimaveränderung und das hat natürlich einen riesen Einfluss darauf, auf die Ernährungssicherheit, gerade in diesen Regionen. Das hat natürlich enorme Implikationen zum Beispiel auf die Wasserknappheit, wir haben Dürren überall auf der Welt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Der Klimawandel an sich war ein Riesentreiber natürlich und ist ein Riesentreiber. Und das andere ist natürlich die Urbanisierung. Du hast in vielen dieser Länder natürlich auch immer mehr eine Entwicklung hin, dass die Leute in die Städte ziehen. Dadurch
Aber
fehlen
Städte
teilweise
ohne Grün natürlich auch, ne?
Genau, dadurch fehlen also teilweise natürlich in dort, wo viele Menschen sind, fehlen natürlich entsprechend die Lebensmittel, beziehungsweise dort, wo Lebensmittel produziert werden, fehlen
Ja,
teilweise
die Menschen.
die Menschen, die das tun sollen. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Auch da kann Technologie eine wichtige Rolle spielen. Aber das sind schon die zwei großen Entwicklungen. Und das ist für viele Länder ist das wirklich eine existenzielle Frage? Wir im Westen, wir schauen oftmals auf das Thema Ernährung und ESG in der Ernährung, schauen wir immer ein bisschen. Mir hat mein Investor gesagt, das ist für Weltverbesserer, für gut betuchte Weltverbesserer, hat man so quasi
Ja, ja, ja,
zynisch
ja.
gesagt. In diesen Regionen geht es um ganz andere Fragen. Da geht es wirklich darum, wie können wir schlussendlich eine immer stärker urbanisierte Gesellschaft in einem Umfeld ernähren, das eben immer weniger hergibt aufgrund der klimatischen Veränderungen und dazu noch in einer geopolitischen Lage, in welcher Abhängigkeiten sehr, sehr unerwünscht sind. Und ich meine, man denkt da nur zum Beispiel an den arabischen Frühling zurück, so rund um 2010 herum. Ich meine, die Leute sind ursprünglich da auf die Straße gegangen wegen den hohen Brotpreisen. Das eine hat natürlich zum anderen geführt. Aber das ist schon für viele dieser Länder und auch für die führende Schicht ist das wirklich ein enormes Risiko,
Ja,
Ernährungssicherheit.
ja,
Wenn sie
ja,
das nicht
ja.
sicherstellen können, dann das spielt auch keine Rolle, ob man eine Demokratie ist oder eine Monarchie oder was auch immer. Das spielt keine Rolle. Wenn die Leute hungern, wie du es vorher gesagt hast, also mehr Grundbedürfnis geht nicht.
Genau. Und es ist natürlich auch so, wenn du hungerst, dann hast du auch irgendwann nichts mehr zu verlieren. Das heißt, da ist eine ganz andere Bereitschaft da, zu agieren. Ja.
Genau.
Du hast im Vorgespräch noch ein Schlagwort genannt, alternative Proteine. Da sind mir dann sofort 1000 Bilder in den Kopf gekommen. Es gab auch, glaube ich, mal in den 80ern einen fantastischen Film mit Louis de Funès. Da war er auch so ein Restauranttester und landete dann auch in der Fabrik mit künstlich hergestelltem Fleisch und so, was in den 80er Jahren für alle der große, große Schock war. Aber wahrscheinlich entwickeln wir uns so ein bisschen in die Richtung. Magst du uns da ein bisschen Einblicke geben, das Thema alternative Proteine?
Ja, also ich glaube, Proteine sind ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um das Thema Food Gap und das Thema Ernährungssicherheit langfristig geht. Wir haben wir wissen, wie gesagt, dass wir in den nächsten 25 Jahren irgendwo 50, 60% mehr Kalorien produzieren müssen. Und wir müssen überproportional mehr Proteine produzieren, weil du hast neben dem Bevölkerungswachstum hast du auch den sogenannten Wohlstandseffekt. Das heißt, gerade in Entwicklungsländern, in der die Mittelschicht wächst, in der es den Leuten wirtschaftlich dann besser geht, wird automatisch auch ihre Ernährung proteinreicher. Das haben wir so ziemlich überall auf der Welt gesehen, dass das mit zunehmendem Wohlstand auch der Proteinkonsum zunimmt.
Vor allem, tierisches
Genau,
Protein.
und
Ja,
das
es
genau
gibt ja auch
das.
pflanzliches
Genau,
Protein, ja.
das ist genau der Punkt. Ich glaube, an sich mehr Proteine wäre noch nicht das Problem. Das Problem ist, das Ganze wird auch noch, es wird auch, die Diät wird auch verwestlicht und dadurch auch deutlich mehr tierische Proteine. Tierische Proteine, und das sage ich jetzt ohne irgendwelche missionarischen Ambitionen, das rein als Ressourcensicht an, ganz nüchtern aus Ressourcensicht, lassen wir mal das Thema Tierwohl und sogar Gesundheit auf der Seite. Es geht mir wirklich nur mal auf das Thema Ressourcen. Tierische Proteine sind die mit Abstand ineffizienteste Art, Proteine zu sich zu nehmen. Wenn man sich vorstellt, man nimmt eine Sojabohne oder was auch immer, und statt dass man diese Sojabohne selber konsumiert, in welcher Form auch immer, lässt man sie quasi durch ein Tier durchgehen, um danach dann daraus ein tierisches Protein zu kreieren. Jetzt mal ganz simpel
Genau.
betrachtet. Das heißt, wir brauchen irgendwie für ein Kilo Rindfleisch dann irgendwie 12 bis 14 Kilo Futter, statt dass man diese 12 bis 14 Kilo Futter
Direkt ist,
direkt
ja.
eigentlich isst. Und das ist ganz plakativ und einfach dargestellt. Das heißt, wenn wir uns das Thema Ernährungssicherheit und Food Gap auch anschauen, wenn wir wissen, dass wir einen massiven Anstieg Proteinbedarf haben werden, werden wir gar nicht drum herum kommen, Alternativen zu den tierischen Proteinen herzustellen. Heißt das, dass wir alle Vegetarier werden?
Darf ich dich
Bitte.
kurz unterbrechen? Das heißt, die Alternative muss kommen, so oder so, wenn wir mit unserer Massentierhaltung weitermachen wie bisher und da nichts ändern. Also so oder so braucht es Alternativen. Und wenn wir tatsächlich in der Massentierhaltung auch noch Anpassungen machen, wahrscheinlich umso mehr noch.
Genau. Es gibt eigentlich zwei Anhaltspunkte, wenn du möchtest. Es gibt zum einen natürlich eben, wir müssen Alternativen schaffen. Heute ist es etwa so, dass etwa 2 bis 3% des globalen Fleischmarktes alternativ sind. Also wir sind noch total in den Kinderschuhen, was die Menge angeht. Ich glaube, da kann man deutlich, deutlich mehr machen. Und zum Beispiel den Milchmarkt anschauen, dort sind wir schon irgendwo bei 15% alternativ. Also das zeigt schon nur, wo die Reise hingehen wird. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Produktion von tierischen Proteinen selber, die deutlich effizienter werden kann und werden muss. Das ist quasi, wenn man den großen Massenmarkt per se effizienter macht. Aber um kurz bei den alternativen Proteinen zu bleiben, es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze. Ich meine, das, was man jetzt überall hört, sind natürlich die pflanzlichen Proteine. Da gab es vor allem so rund um die Pandemien, ja, ich glaube, man kann sagen, einen Hype rund um diesen ganzen plant-based Burgers etc. Das ist alles wichtig und schön und gut, aber ich glaube, wenn wir wirklich diese Herausforderung angehen möchten, dass wir eine höhere Penetration von alternativen Proteinen erreichen möchten, dann sind all diese Brands, die sind zwar Die sind zwar schön und für die diese Firmen gegründet haben, waren sie auch lukrativ, aber das ist nicht die Lösung des Problems. Ich glaube, die Lösung des Problems ist wirklich, wie können wir diese alternativen Proteine so skalieren und so effizient herstellen, dass sie eben auch bezahlbar sind. Weil es bringt nichts, wenn wir hier in der Schweiz oder in Deutschland bereit sind, irgendwie das Dreifache, und die Preise waren noch vor nicht allzu langer Zeit etwa das Dreifache, für so einen Plant-Based Burger hast du das Dreifache bezahlt gegenüber einem Fleischburger. Das kann nicht die Lösung sein, sondern wir müssen Technologien hinkriegen, wir müssen das Ganze skalieren, wir müssen das Ganze dorthin kriegen, dass sie eben auch für die breite Bevölkerung und auch in Drittweltländern irgendwann ein Thema sind. Und daneben gibt es natürlich neben den pflanzlichen Proteinen gibt es auch andere Technologien, zum Beispiel die Präzisionsfermentierung, das ist eine ganz, ganz wichtige Technologie,
Okay.
die basiert im Wesentlichen auf der, wie es der Name sagt, auf der Fermentierung. Also der Grundprozess ist eigentlich der gleiche wie wenn wir Brot herstellen, Käse herstellen, etc. Im Wesentlichen geht es darum, dass man eben aus Kulturen eben
Aus
durch diese Fermentierung,
Fleischkulturen,
nicht Fleisch,
sondern
sondern wirklich aus Pilzkulturen,
okay.
also ähnlich wie wenn du Alkohol produzierst, aber du produzierst nicht Alkohol, sondern schlussendlich produzierst du Proteine, die den tierischen Proteinen sehr, 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 sehr nahe kommen. Und
Genau, aber die
gerade
Basis darauf sind Pilze.
Das sind Pilze, denen man Energie zuführt, meistens in Form von Zucker oder Alkohol. Die entwickeln dann in dieser Fermentierung auch diese Proteine. Und das ist eine extrem wichtige Technologie, die auch stark im Kommen ist. Und dazu gibt es natürlich diese ganzen Laborfleisch-Innovationen, die sind auch spannend, aber die sind schon noch in den Kinderschuhen. Also ich glaube, da
Also
Stichwort.
das sind dann im Prinzip genetisch aus der Retorte gezüchtetes
Genau,
Fleischsteak,
also
so, ja.
dann nimmst du im Wesentlichen eigentlich ein paar Kuhzellen und lässt sie im Reaktor eigentlich wachsen. Auch das ist eigentlich keine neue Technologie. Das ist eine Technologie, die man in der Medizin schon lange nutzt. Nur die Herausforderung ist, wie kann man von diesen, sagen wir, vom Umfeld der Medizin, wo es in erster Linie darum geht, weniger Volumen und teuer, hin zu hohe Volumina und eben
Günstig.
weniger und günstig.
Ja.
Das ist eine große Herausforderung, die ist auch noch nicht gelöst, zumal auch dieser Prozess sehr energieintensiv ist. Aber dahin wird die Reise gehen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Da gibt es natürlich noch insektenbasierte Proteine. Also es mangelt nicht an Innovation, es mangelt nicht an Ideen. Die Herausforderung bei allen ist wirklich am Schluss, wie kann man das skalieren, wie kann man das dorthin kriegen, dass man diese Preisparität hinkriegt, dass es eben für den Konsumenten nicht teurer ist, ein alternatives Protein zu sich zu nehmen, was es eigentlich auch nicht sein sollte, weil deutlich mehr Ressourcen eigentlich in den tierischen Proteinen
Ja,
drin
ja,
sind.
ja. Naja, und es ist natürlich auch so, es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn ich in den Supermarkt gehe und etwas Verpacktes sehe, was alternativ oder vegan benannt wird und das sieht appetitlich aus, hinterfrage ich wahrscheinlich nicht, wie das entstanden ist. Aber es gibt wahrscheinlich auch die Menschen, die fragen, wie das entstanden ist. Das heißt, dass ich so eine ethische Hürde habe, ja. Dass ich sage, also das Thema Insekten, sowas esse ich nicht, ich esse keinen Heuschreckenburger zum Beispiel. Oder irgendwie ein gezüchtetes alternatives Protein, damit habe ich ethisch meine Probleme und so. Also da ist ja auch extrem viel Notwendigkeit, meiner Meinung nach, Transparenz zu schaffen, Informationen zu teilen und auch das Bewusstsein zu teilen, dass wir nicht dahin kommen sollten, dass wir hier fleißig weiter unsere Tiere füttern und das Steak essen und der Rest der Welt mehr oder weniger mit alternativen Proteinen versorgt werden, die in Anführungszeichen aus einer Fabrik kommen, sondern dass das ausgewogen und weltweit gleich verteilt ist.
Ja, ich glaube, du hast auch wieder viele wichtige Punkte angesprochen. Ich meine, eins der Probleme, gerade im Bereich der pflanzenbasierten Burger etc., ist, viele dieser Produkte sind natürlich hochverarbeitet. Und hochverarbeitetes Essen, das ist keine Neuerkenntnis, ist nicht gesund. Und
Genau.
da wären wir auch wieder bei beim Zielkonflikt, weil viele dieser Produkte sind tatsächlich hochverarbeitet. Das ist übrigens auch der Bereich, von dem wir ausgehen, wo noch sehr, sehr viel Innovation kommen wird. Also diese Entwicklung hin zu Clean Label, dass man da hinkommt, eben dass man auch alternative Proteine, die eben deutlich weniger verarbeitet sind, produziert. Weil wenn man sich viele dieser Zutatenlisten anschaut von den verschiedenen Plant-Based Burgern, ja, da verstehe ich auch jeden, der sagt, da esse ich lieber mal mein Gemüse direkt, als dass ich vermeintliche eine hochverarbeitete Nachahmung zu mir nehme. Also das ist eine große Herausforderung, die Industrie hat. Die andere Herausforderung, wie gesagt, die Skalierung. Und ich glaube, grundsätzlich das ganze Thema tierische Protein, das ist eine Herausforderung für uns alle. Das ist egal, ob Erste Welt, Dritte Welt, Entwicklungsländer. Ich glaube, wir werden dahin uns entwickeln. Und wenn nicht diese Generation, dann die nächste Generation dahin entwickeln müssen, dass wir im Umgang mit tierischen Proteinen einen anderen Zugang haben werden. Und ich glaube, wenn man viele Leute, eben jüngere Leute, mit vielen jüngeren Leuten spricht, sieht man zum Beispiel, dass oftmals das Bewusstsein gerade für dieses Thema bei dieser nächsten Generation schon deutlich ausgeprägter ist.
Ja, das
Nochmal, ich
stimmt.
glaube nicht, dass wir alle Vegetarier werden, das glaube ich überhaupt nicht, aber ich glaube, dass wir grundsätzlich einen anderen Umgang, ein anderes Bewusstsein für das Thema tierische Proteine haben werden. Und das ist nicht nur ein Erfordernis, sondern ich glaube, das wird auch automatisch eine Folge von vielen dieser Entwicklungen sein, die wir aktuell sehen.
Genau. Und ich glaube, was uns auch klar sein muss, dass wir die CO2-Bilanz ausgewogen halten müssen, weil du hast schon erwähnt, gerade in der Lebensmittelproduktion wird wahnsinnig viel CO2 produziert und alle Alternativen produzieren ja auch CO2. Das heißt, wie wird die Waage gehalten? In welche Richtung können wir gehen, dass wir vielleicht auf der einen Seite tatsächlich weniger in die Massentierhaltung gehen, Alternativen haben, um dann auch die zukünftige Generation zu ernähren? Und wir sind jetzt bei 8 Milliarden Einwohnern und die 10 Milliarden, die stehen vor der Haustür, ja, so ungefähr. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange es schätzt, also was es für Schätzungen gibt, wie lange es dauert, bis wir die geknackt haben, aber Ernährung und auch Medizin hat ja dazu geführt, dass wir jetzt so viele auf dem Globus sind, ja.
Ja, also ich meine, es gibt diese Diskussion, wie viele Menschen kann die Erde überhaupt ernähren? Das ist ja nicht eine Diskussion, die jetzt gestartet ist. Das gab es schon im 18. Jahrhundert. Also man denke da zum Beispiel an den Malthus, also ein britischer Ökonom, der hat schon im 18. Jahrhundert seine These aufgestellt. Damals lebten 1 Milliarde Menschen auf der Erde und er war eigentlich damals schon der Meinung, dass die Erde gar nicht mehr hergibt, dass diese eine Milliarde und dass entsprechend Hungersnöte, Kriege und Katastrophen ein absolut nicht so vermeidbares Szenario ist, weil sich
Um das Gleichgewicht zu
um
halten.
das Gleichgewicht, das war seine Theorie damals, was er unterschätzt hat und sag mal eine optimistische Haltung auch einzubringen, was er unterschätzt hat, und ich glaube, das ist nach wie vor auch der Fall, ist eben, er ging davon aus, dass die Nahrungsmittelproduktion eben linear wächst. Hat er unterschätzt, aber dass man durch den technologischen Fortschritt eben nicht linear unbedingt wachsen muss, sondern eben Sprungentwicklungen auch haben kann. Und da wären wir wieder bei der Technologie. Ich glaube, das ist die gleiche Diskussion, die man im 18. Jahrhundert geführt hat, die wir auch heute wieder führen. Wir müssen mit den Ressourcen effizienter umgehen und wir müssen Wege finden, einerseits in der Produktion effizienter zu werden, was uns nicht davon entlässt, eben auch auf der Konsumseite Anpassungen zu machen, weil auch da kann man natürlich sehr, sehr viel verändern durch die Anpassung der eigenen Diät, aber auch durch Themen wie Food Waste zum Beispiel. Wir werfen immer noch ein Drittel des Essens, landet immer noch im Müll. Und auch das hat unterschiedliche Gründe und das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle.
Ja. Ein wichtiges Thema ist auch Wasser. Wollen wir vielleicht in das Thema Wasser noch kurz einsteigen? Denn ohne Wasser Geht es auch in Regionen mit wenig Wasser, die Landwirtschaft schwer einher? Kannst du uns da noch ein paar Einblicke schenken?
Ja, ich meine, Wasser spielt natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, auch für uns als in unseren Investments. Grundsätzlich ist ja so, du kannst auch die gesamte Wertschöpfungskette eigentlich anschauen. Ich meine, es geht ja darum, grundsätzlich mal, wie können wir den Einsatz von Wasser effizienter gestalten. Da geht es zum einen darum, auch wieder, wenn wir beim Konsum, ich meine, tierische Proteine, da haben wir einen Riesenfaktor an Wasser. Also da sprechen wir wirklich von, also der Unterschied zwischen tierischen Pflanzenproteinen in Sachen Wasserkonsum ist ein Faktor von 10 und mehr. Also das ist mal schon ein Faktor. Zweiter Faktor ist aber auch in der Landwirtschaft selber. Wie können wir mittels Technologie, nicht zuletzt auch künstliche Intelligenz, datenbasiert, den Einsatz von Wasser intelligenter nutzen? Da gibt es auch sehr viele spannende Unternehmen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, die eben den Bauern auch mithelfen, die Bewässerungen intelligenter zu gestalten. Das ganze Thema intelligente Bewässerungsanlagen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also das war am Anfang der Wertschöpfungskette. Dann geht es aber auch darum, ich meine, das eine ist, dem System Wasser zu entziehen. Das kann man natürlich auch dadurch effizienter gestalten, indem man es auch möglichst schnell dem System zurückführt. Dann wären wir beim
Also
Thema,
Kreislauf, dass man versucht, einen Kreislauf zu kreieren.
genau, da wären wir beim Thema Wasserinfrastruktur, beim Thema Wasserrecycling, Wasserfiltrierung etc. Also dann, ich glaube, das Thema Wasser, wie die meisten der Themen, über die wir heute sprechen, das Thema Wasser ist auch ein Thema, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Und ist für uns auch ein Faktor, der extrem wichtig ist für die Sicherstellung der zukünftigen Ernährungssicherheit, ganz klar.
Das, was du gerade gesagt hast, das Zehnfache, das war bezogen auf das Wasser
Wasserkonsum,
für die
genau.
tierische, also für mehr oder weniger Generation oder
Genau.
die Generierung von tierischen Proteinen.
Genau. Ich nehme natürlich jetzt als Beispiel, ich habe jetzt das Beispiel Rindfleisch genommen. Es gibt natürlich auch innerhalb der tierischen Proteine Unterschiede. Also zum Beispiel Fischproteine sind deutlich, deutlich effizienter, was der ganze Futtereinsatz angeht, aber auch CO2-Ausstoß etc. Dadurch, dass der Fisch ein Kaltblüter ist, braucht auch deutlich weniger Energie in der Aufzucht. Also es gibt auch schon innerhalb der tierischen Proteine ganz, ganz große Unterschiede. Aber ja, das alles spielt in diese Gesamtrechnung dann eine Rolle.
Was ich mich auch gefragt habe, du managst ja einen Fonds, den Food Revolution Fonds. Gibt es denn viel am Kapitalmarkt, was investierbar ist? Findet man die Unternehmen eigentlich nur in den westlichen, also Ländern, die Ländern der ersten Welt, ja? Oder gibt es dort auch in den Emerging Markets aufkommende Unternehmen? Wie sieht da die Landschaft der investierbaren Unternehmen aus?
Ich glaube, auch da muss man ein bisschen unterscheiden. Also auf der gelisteten Seite, börsenkotierten Seite, sind tatsächlich die meisten Unternehmen westliche Unternehmen, was nicht heißt, dass sie nur im Westen tätig sind, überhaupt
Agieren?
nicht. Aber grundsätzlich sind sie da meistens zu finden, aus unterschiedlichen Gründen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass neue Technologien, Innovationen, das ist nicht nur auf Food bezogen, aber auch auf Food. Die brauchen natürlich grundsätzlich ein Umfeld, das eben Kapitalzugang ermöglicht, tiefe Finanzierungskosten, stabiles Umfeld, innovationsfreudiges Umfeld etc. Und das sind oftmals tatsächlich Umstände, die man eher durch in der entwickelten Welt auch sieht. Das ist ein Faktor. Was man aber gerade in den letzten Jahren sieht, ist, dass sehr, sehr, sehr viel Geld in diese Technologien, in Themen rund um eben die Landwirtschaftstechnologien, Foodtech-Technologien, die kommen aus Ländern wie eben UAE, Israel, immer mehr auch Saudi-Arabien, Oman etc. Also eben Länder, die diese hohe Abhängigkeit auch haben, die teilweise auch über das nötige Kleingeld verfügen, um diese Themen auch anzugehen.
Anzugehen.
Und das ist schon etwas, was wir vor allem in den letzten Jahren vermehrt sehen, dass sehr, sehr, sehr viel Geld aus diesen Regionen auch in unser Thema reingeht. Und trotzdem eben oftmals dann nach Europa, in die USA geht, nach Israel geht, weil dort halt sehr, sehr viel Innovation passiert.
Vielleicht noch ein Thema möchte ich gerne auch noch einsteigen, und zwar nachhaltige Verpackungslösung. Gerade im Lebensmittelbereich ist ja alles verpackt und auch mittlerweile viel mehr verpackt als noch vor 30 Jahren oder 40 Jahren. Und auch für viele hat das auch was mit Ästhetik zu tun, ja. Also wenn man dann sieht, wenn jemand mit der Hand einfach in so eine Brötchenschale greift, um sich da eines der 20 Brötchen rauszugreifen, dann schreien ganz viele und dann muss man sich einen Plastikhandschuh anziehen und dann kommen die ganzen anderen Verpackungen noch dazu. Ja, die Gurke ist verpackt und was weiß ich nicht was. Was sehen wir da am Markt? Also wo kommen wir her? Wo geht's hin?
Ja, also ich glaube, du hast jetzt auch wieder einen wichtigen Zielkonflikt angesprochen, weil das ist etwas, das uns durch die ganze Diskussion begleitet. Zielkonflikte prägen diese Diskussion. Ich meine, ein Zielkonflikt ist eben Hygiene, wie du angesprochen hast. Ein anderer Zielkonflikt ist, wir möchten Essen länger haltbar machen. Da spielt Verpackung eine wichtige Rolle. Das ist so. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Verpackung natürlich viel Abfall generiert. Und gerade wenn diese Verpackung noch Einwegkunststoffe beinhaltet, auch sonst extrem negative Implikationen mit sich bringt, gerade für die Weltmeere. Das Thema Einwegkunststoff ist wahrscheinlich mit die größte Herausforderung. Und es ist ein Thema, das gerade für die Nahrungsmittelindustrie extrem wichtig ist, weil 70% des 70% des Einwegkunststoffes fällt im Rahmen der Nahrungsmittelindustrie an. Das heißt, was wir dort vor allem sehen, ist durch der Ersatz von Verpackungen, die auf fossilen Brennstoffen basieren, also Plastik, dass da auch Alternativen entstehen. Vieles ist papierbasiert, auch andere Rohstoffe basiert. Das ist sicher ein Faktor, wo wir einige Innovationen sehen. Das andere ist auch wieder beim Zirkular oder bei der Circular
Kreislaufwirtschaft,
Economy, oder? Da
genau.
geht es auch wieder darum, wie können wir den ganzen Bereich Recyclierung effizienter gestalten? Wie können wir uns sicherstellen, dass eben dieses Plastik, das im Umf um, diesem Kreislauf drin ist, dass das auch wieder rezykliert wird? Das heißt, wir sehen da auch einen Trend hin zu Verpackungsmaterialien, welche eben einfacher zu rezyklieren sind. Das sind sicher die zwei großen Herausforderungen, die diese Industrie aktuell hat. Ja.
Wir haben vorhin ein Thema kurz gestriffen, und zwar Gentechnologie. Da würde ich ganz gern noch mal einsteigen. Das ist ja auch ein Thema, was sehr negativ behaftet ist, was du vorhin auch schon ganz kurz angesprochen hast. Warum brauchen wir Gentechnologie und welche Arten von Gentechnologie gibt es? Und vor allem, was siehst du für technologische Entwicklungen?
Also grundsätzlich muss man, glaube ich, bei den Begrifflichkeiten aufpassen und auch unterscheiden zwischen Genmodifizierung und Geneditierung. Das mag nach Semantik klingen, ist aber eine wichtige Unterscheidung bei der Genmodifizierung. Da geht man wirklich hin und verändert das Erbgut mit dem Ziel, gewisse Eigenschaften in einer Pflanze zum Beispiel hinzukriegen. Und bei der Geneditierung, da geht man nicht hin und verändert das DNA, sondern da kombiniert man eigentlich bereits in der Natur vorhandenes Erbgut und kreuzt das und kreiert so gewisse Eigenschaften, die man möchte, wie die Fähigkeit, Dürren zu überstehen, wie grundsätzlich die ganze Resilienz der Pflanzen zu verbessern. Das ist mal eine wichtige Unterscheidung, und für uns spielt Geneditierung eine deutlich wichtigere Rolle aktuell. Das ist übrigens die Geneditierung, das muss man sich vorstellen, das ist das, was die Bauern eigentlich seit Jahrhunderten machen, indem sie verschiedene Sorten kreuzen. Nur macht man das.
Genau, Weinbauern, ja, das
Genau.
ist ja auch ein Klassiker, dass man
Genau.
halt schaut gegen irgendwelche Schädlinge, dass man Pflanzen sieht, die einfach konsistent, also besser den Schädlingen die Stirn bieten können, wie man sie in irgendeiner Form
Eben,
kreuzt.
genau.
Das kennen
Jetzt
wir ja
aber.
auch bei Hunderassen, ja? Die
Ja, genau.
Millionen von Hunderassen gibt es ja nur, weil der Mensch editiert hat.
Genau. Und ich glaube, der große Kritikpunkt, der ja immer wieder auch kommt für diese Technologien, ist, dass man dadurch, also neben ethischen Aspekten, dass man eben auch die Biodiversität gefährden würde dadurch, was sicher berechtigt ist. Man muss sich nur vor Augen halten, dass die Alternative dazu in vielen Regionen der Welt eben ist, dass wir vielleicht darauf verzichten, aber dafür umso mehr mit Pestiziden, mit Chemie eigentlich nachhelfen müssen, um eben diese Produktivität hinzukriegen. Und wir wissen auch, dass das die Biodiversität in keinster Weise besser
Nee,
schont. Das im Gegenteil. Und ich glaube, das ist, wenn wir einmal mehr bei einem Zielkonflikt, das ist am Schluss eine gesellschaftliche Entscheidung, die man sich stellen muss. Möchten wir lieber vollgesprühte Felder haben, um so ein bisschen plakativ zu sagen, oder möchten wir lieber Pflanzen haben, die eben durch die Editierung gewisse Eigenschaften hervorgebracht haben. Das sind so. Das ist am Schluss eine Entscheidung, ja, ich glaube, die Gesellschaft treffen muss. Ich glaube, die Amerikaner haben dann ein bisschen anderen Zugang als die Europäer. Aber das sind Fragen, um die man nicht herumkommen wird in den nächsten Jahren.
Gibt es ein Land, eine Region, die schon sehr weit ist, wenn es so um die Geneditierung geht, bei
Ja.
Pflanzen?
Also grundsätzlich ist natürlich die USA da sehr, sehr stark. Du hast aber auch in Israel zum Beispiel einige interessante Startups in diesem Bereich. Das hängt sehr, sehr oft auch damit zusammen, dass einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf der anderen sind als teilweise in Europa. Was übrigens nicht nur für die Geneditierung der Fall ist. Das ist bei sehr, sehr vielen der Technologien, die wir uns anschauen, ist das der Fall. Und es gibt ja auch einen Grund, warum sehr viele Startups, zum Beispiel aus Israel, sobald sie groß genug werden, sofort in die USA gehen. Die gehen selten nach Europa. Und das hat seine Gründe. Das ist das und eins der Gründe sind tatsächlich die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Tatsache, dass Europa natürlich ein eben von verschiedenen Gesetzgebungen hat, entsprechend, wenn man den Gesamtmarkt abdecken möchte, es viel, viel komplexer ist, als wenn man in einen Markt wie in die USA geht, in dem man die gleiche Gesetzgebung hat, die gleiche Sprache, eine ähnliche Kultur und da eigentlich skaliert. Das ist sicher eine große Herausforderung, die wir in Europa haben.
Und Ländern, die halt sehr bevölkerungsstark sind, wie Indien und China, hast du da einen Einblick, wie sie mit dem Thema Wandel und Food umgehen und die Notwendigkeit insgesamt?
Ja, also ich meine auch China und Indien, die du jetzt genannt hast, die haben natürlich auch sehr ähnliche Herausforderungen, was die Ernährungssicherheit angeht. Und gerade jetzt ein System in China, das sehr darauf erpicht ist, dass die Bevölkerung eben zufrieden ist und keinen Grund hat, Probleme zu machen, die sind sich natürlich dessen Problem total, total bewusst. Aber auch wieder, ich glaube, ja, die Priorität da ist weniger CO2-Reduktion, ist weniger Ressourcenschonung, sondern es geht wirklich schlussendlich darum, einer wachsenden Mittelschicht die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Und entsprechend ist auch da eine Entwicklung zu sehen. Indien ist sowieso ein interessanter Fall. Indien ist eines der wenigen Beispiele, das ist eigentlich die Ausnahme, welche die Regel bestätigt, welche eben steigender Wohlstand und eine wachsende Mittelschicht hat und trotzdem diese Verwestlichung der Diät deutlich weniger ausgeprägt ist. Also gerade die Inder sind ein gutes Beispiel, wie man eben in Sachen pflanzlichen Protein eben auch den zusätzlichen Proteinbedarf auch anders abdecken kann, was auch wieder sehr stark durch die Religion, durch die Kultur etc. geprägt ist. Und wenn wir wieder bei dem Thema Essen ist, was auch sehr, sehr lokal ist und sehr durch die eigene Kultur geprägtes Phänomen.
Ja. Ja, man isst, was man isst, ne?
Das ist genauso, ja.
Ich würde ganz gern zum Abschluss dir noch drei Fragen stellen, und zwar: Die allererste zum ganzen Thema Food und auch Food Revolution, so wie euer Fonds heißt. Gibt es da ein Buch, einen Link, einen Artikel, was du empfehlen würdest, wo unsere ZuhörerInnen einfach noch stärker einsteigen können?
Ja, also ich glaube, wir haben ein wichtiges Thema, das wir jetzt heute diskutiert haben, ist das Thema alternative Proteine. Und da gibt es ein interessantes Buch, Muslaw, also Mu, die Kuh, die Mu macht, Muslaw von Jim Mellon. Er ist ja ist ein Milliardär, der auch sehr, sehr aktiv ist im Bereich Investitionen in alternative Proteine. Das ist ein sehr, sehr spannendes Buch, um einfach mal auch einen Überblick auch zu kriegen. Was passiert in diesem Bereich? Das ist auch etwas, was wir auch unseren Investoren auch jeweils als Begrüßungsgeschenk auch mitgeben, weil es wirklich ein informatives und gut geschriebenes Buch ist in dem Bereich.
Genau, kommt alles in die Shownotes. Bei dem Thema, ja, nachhaltige Lebensmittelwirtschaft, Food Revolution und so weiter. Was ist deine Einschätzung, was passiert in den 10 Jahren? Also wenn wir wieder zusammensitzen würden in 2034, wo würden wir dann stehen?
Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass die nächsten 10 Jahre eine massive Akzelerierung dieses Wandels mit sich bringen. Also wir sind schon mittendrin. Ich glaube nicht, dass es erst kommt. Ich glaube, wir sind schon mittendrin, weil ich glaube, dass auf der einen Seite die ganzen strukturellen Treiber, die sind schon lange da, eben mit Food Gap, Ressourcenüberbeanspruchung etc. Und was jetzt neu dazugekommen ist, ist diese ganze geopolitische Lage, welche eben noch dazu führt, dass viele Länder vor Augen geführt kriegen, was eben diese Abhängigkeit für sie auch bedeutet in ihrem eigenen Kosmos. Und ich glaube, das ist ein enormer Treiber für Investitionen in lokalere, in regionalere Systeme, in Technologien. Ich bin überzeugt davon, dass wir in 10 Jahren viele dieser Innovationen, die wir heute in den Anfangs- oder in den Kinderschuhen sehen, dass wir die bis dann skaliert haben, dass wir auch Penetrationsraten von die deutlich über den heutigen liegen hinkriegen werden und das unabhängig Westen oder Entwicklungsländern. Ich glaube, das wird ein globales Phänomen. Wir haben das in vielen anderen Bereichen auch gesehen. Oftmals braucht es so einen externen Impuls und leider ist, glaube ich, die geopolitische Lage ein solcher Impuls für die Food Revolution.
Ja. Und meine letzte Frage, hast du einen Wunsch? Unsere ZuhörerInnen, gerade wenn es um das Thema Essen geht, was würdest du dir wünschen? Was können wir alle machen?
Ich würde jetzt vor allem aus europäischer Sicht mir wünschen, dass wir es schaffen, ein innovationsfreundliches Umfeld hinzukriegen. Ich habe es vorhin angesprochen, oder mit den ganzen Startups, die, wenn sie können, lieber in die USA gehen. Ich glaube, dass vieles ist selbst verschuldet. Wir haben in meinen Augen in Europa sehr oft die Tendenz, wir sehen zwar diesen Wandel, versuchen aber diesen Wandel durch Verbote und durch Überregularien irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich glaube, der viel effizientere Weg ist eben, dass man ein Umfeld schafft, welches eben innovationsfreundlich ist, welches eben die Bürokratie reduziert, welches eben mithilft, eben solche Technologien zum Durchbruch zu bringen und nicht erst darauf warten muss, dass das in den USA und in anderen Regionen Fuß fasst und irgendwann dann, ja,
Überschwappt, ja.
genau. Das wäre für mich, glaube ich, der größte Hebel, den wir als Europäer hinkriegen, ist, ich weiß, ein hehrer Wunsch und wahrscheinlich nicht ganz einfach umzusetzen, aber ich glaube wirklich, das wäre viel, viel, viel effizienter als durch irgendwelche, ich meine, da gibt es ja x Ideen von Fleischsteuern über andere. Ich bin kein großer Fan von diesen Entwicklungen. Ich glaube viel eher, man muss ein Umfeld schaffen, welche diese Innovationen überhaupt erst ermöglicht, sie denen zur Hälfte zu skalieren und die werden dann ihren Weg auch sich ebnen in die Gesellschaft. Und das ist viel, viel effizienter, glaube ich, als irgendwelche ja, bürokratischen Hürden aufzubauen
Ja,
und ich
ja,
denke,
ja.
dass man so diesen Wandel voranbringt.
Ja. Ach Mensch, Ela, das war so schön. Vielen lieben Dank. Die
Danke
Zeit,
auch.
die ist so schnell vergangen. Auch das, also ich könnte noch wegen Technologie und so, ich könnte noch in tausend Themen mit dir einsteigen. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sag nochmal, und zwar ist, ihr habt, habe ich richtig in Erinnerung, zwei Produkte. Das heißt, ihr habt den Food Revolution Fonds. Und dann habt ihr auch noch ein Produkt, das ist nicht nur für.
Ja, also wir haben den Fonds selber, der investiert in gelistete Unternehmen,
Genau, genau.
der wird auch vertrieben. Und wir haben daneben eine Investmentstrategie, die wir zusammen mit einem institutionellen Investor aufbauen. Das ist aber nicht ein öffentliches Produkt, sondern das ist wirklich
Okay.
ein Vehikel, das wir aktuell aufbauen, das eben sich stärker fokussiert auch auf nicht, also auf Agri-Food-Tech, VCs,
Und
auf
auch so Startups.
Infrastrukturthemen. Genau. Der aber auch zum Beispiel investiert in CO2-Removal-Technologien. Also das ist eigentlich ein gesamtes Konstrukt, das wir da aktuell aufbauen. Aber das ist nicht ein Produkt in dem Sinn, dass es
Okay,
für Dritte
okay,
Investoren
okay.
verwendet ist.
Aber es ist gut, dass ihr da was macht und das Geld dahin kommt, wo es nötig ist, damit wir weiter in die nachhaltige Entwicklung gehen. Elad, vielen lieben Dank nochmal, dass du
Danke
da
dir, Stella.
warst.
Vielen Dank. Besten Dank.
Bis dann. Mach's gut.
Tschüss. Ciao.
Tschüss. Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.